Hallo und willkommen bei meinem Podcast Gedankenfliegen. Mein heutiger Gast ist Anja Niekerken. Sie ist Autorin bei Drömer-Knau, Verlag, Coach und Vortragsrednerin und sie hat einen Natural Leadership Podcast. Ihre Passion ist Schreiben, ist Kommunikation und ist die Psychologie. Und heute dreht sich alles um ihr neues Buch Im nächsten Leben mache ich was Sinnvolles. Hallo und willkommen Anja Niekerken.
Vielen Dank, liebe Greta, dass ich dabei sein darf.
Im nächsten Leben mache ich was Sinnvolles. Da dreht sich ja alles rund um die Job, um den Jobfrust, ja. Und du hast ja geschrieben, es geht dir darum, uns daran zu erinnern, was wir eigentlich schon selbst wissen. Nur den einen Weg dürfen wir noch finden. Wie bist du zu dem Titel gekommen und was war deine Intention?
Also, ich hole mal ein bisschen aus. Das Buch gibt es schon sehr lange. Und zwar ist das eigentlich mein erstes Buch, was ich im Verlag veröffentlicht habe. Und zwar ist das Montags muss ich mal kotzen, Erste Hilfe gegen Arbeitsübelkeit. Und das hat der Drömer-Knauer Verlag gesehen und hat gesagt, boah, gutes Buch, lassen Sie uns das mal überarbeiten, Frau Niekerken, und wir bringen das nochmal raus. Also das ist schon ein paar Jahre her, als das entstanden ist. Und da war meine eigene Karriere noch sehr frisch, also so Karriere im Unternehmen. Ich habe mich Ende 2014, Anfang 2015 selbstständig gemacht. Und das Buch geschrieben habe ich 2017. Und da war das alles noch sehr frisch, wie frustriert ich selber war. Ich komme aus dem Krisenmanagement der Finanzdienstleistung. Also ne, so in der Finanzdienstleistung eigentlich ein sicherer Job, Krise ist immer. Aber man muss dann immer hinter denen aufräumen, die Mist gebaut haben, sag ich mal. Ne, so heute wäre mein Job wahrscheinlich hinter den Cum-Ex-Leuten aufzuräumen. Also ne, so alles das aufzusammeln, was da an Scherben passiert ist. Und ich habe damals, hatte ich nach der Finanz- und Wirtschaftskrise 2007, hatte ich den Job, ganz viele geschlossene Fonds aufzulösen. Das sind GmbH und KKG-Modelle, aber das führt hier jetzt zu weit. Und das fand ich alles nachher irgendwann wahnsinnig frustrierend. Also bei mir haben verzweifelte Handwerkerwitwen angerufen, die ihr gesamtes, also ne, die ihre gesamte Rente verloren haben und. Also so, es war wirklich kein schöner Job. War zwar intellektuell herausfordernd, dann hatte ich nicht so einen tollen Chef, also ne, so ganz zum Schluss, anfangs ja, aber nachher war, also der Chef, den ich da hatte, der war auch nicht so toll und da war ich schon schwer frustriert, war aber gleichzeitig schon in einer Ausbildung, also ich habe eine sehr, sehr gute Führungskräfteausbildung genossen in der Finanzdienstleistung, also auch zum Coach unter anderem und habe da meinen Mentor kennengelernt und habe den dann irgendwann gefragt, du sag mal, also das mit den Trainings, ne, so der hat so ganz tolle Sachen gemacht, da ging es um Persönlichkeitsentwicklung, dass man erstmal bei sich selbst anfängt, ne, und nicht die äußeren Dinge, die einen ja immer so frustrieren, was ich eben aufgezählt habe, ne, mein Chef, der doofe Job und. Und der hat immer gesagt, nee, so ist das gar nicht und bei dem habe ich das ein oder andere Seminar selbst besucht, was mich echt beeindruckt hat. Und dann habe ich den gefragt, du sag mal, kann ich mit dir mal ein bisschen mitlaufen? Und durfte ich ein, zwei Jahre mit dir mitlaufen und sozusagen dieses Handwerk lernen, aber auch alles das, was dahinter steckt. Sprich, ne, so was ist Selbstverantwortung? Wie hängt das alles miteinander zusammen? Ja, und irgendwann habe ich mich selbstständig gemacht und von diesen ganzen Eindrücken noch sehr beeindruckt eben dieses Buch geschrieben. Und so ist das Ganze entstanden.
In dem Buch ist ja ein großes Thema Zufriedenheit, ne? Ja. Und dass wir zu viel jammern, dass wir uns zu viel vergleichen. Warum tun wir das? Warum vergleichen wir uns so? Und was sollen wir tun, damit wir mehr in die Zufriedenheit kommen? Oder was wäre wichtig?
Also ich sag mal so, grundsätzlich ist ein Vergleich gar nicht verkehrt. Ne, so das hält uns ja am Laufen und ne, so wenn wir so an, also Vorbilder ist ja, wenn wir uns an Vorbildern orientieren, ist das ja nichts anderes als ein Vergleich. Ne, aber dann nennen wir das anders. Da sagen wir, wir orientieren uns an Vorbildern und dann ist das gut. Aber wenn wir uns vergleichen, dann geht das auch ganz schnell ins Negative. Ne, dann, ah, das schaffe ich nicht und ne, so, warum ist der da, wo ich nicht bin und ne, so, aber da wäre ich auch gerne, warum bin ich da nicht? Und dann stellt man seine eigene Situation in Frage. Das kann gut sein, das kann sehr viele positive Kräfte entfalten. Das kann aber auch wahnsinnig nach hinten losgehen und uns wahnsinnig unzufrieden machen. Denn wir wissen ja ganz oft von den Leuten, mit denen wir uns vergleichen, gar nicht so viel. Wir wissen nicht, sind die glücklich? Wie sind die da hingekommen? Es gibt ja dieses klassische Eisbergmodell, ne, sodass man immer nur den Erfolg oben sieht. Aber diese ganze Arbeit, die man dahinter hat, die man unten hat sozusagen, die sieht man immer nicht. Das spielt alles da rein. Deswegen, also so, ne, Vergleich zum einen, ja, wenn es dich motiviert, ist es positiv, aber wenn dich ein Vergleich runterzieht, dann ist es nicht so gut. Was ein Konzept, was ich 100% unterschreibe, ist, vergleiche dich immer mit dir von gestern. bin ich heute besser, als ich gestern war? Und wenn ich das mit Ja beantworten kann, Haken dran. Das ist ein guter Vergleich. Wenn ich sage so, nee, heute bin ich nicht so gut, nicht verzweifeln, sondern sagen, morgen mache ich es besser. Das ist ein Vergleich, der funktioniert sehr gut. Und jetzt habe ich den zweiten Teil der Frage vergessen.
Na, ich habe gesagt, Jammerfalle, diese Jammerfalle, die immer da ist, die kostet uns ja auch Energie. Ne? Da dürfen wir dann immer wieder dran arbeiten. An dieser.
Na klar, also so und Jammern, es gibt auch so eine Geschichte, Jammern ist einfacher, als in die Handlung zu kommen. Ne? So Leiden, so komisch wie das klingt, aber Leiden ist einfacher, als in eine Aktion zu kommen. Ich habe da einen schönen Vergleich, der ist leider nicht im Buch, also so, weil ich den vor kurzem noch gar nicht so lange habe. Das ist wie mit einem Stein im Schuh. Jeder von uns hat schon mal einen Stein im Schuh gehabt. Und was machen wir? Wir rutschen so lange, also wir gehen weiter. Wir machen den Stein nicht raus. Wir rutschen im Schuh hin und her und versuchen irgendwie diesem Stein auszuweichen. Der piekt uns aber immer irgendwo und dann sind wir auch irgendwann genervt. Wir vergessen dann, wenn wir zum Beispiel auf einer Wanderung sind oder auf einem schönen Waldspaziergang oder so, dann vergessen wir die Umgebung um uns rum, wie schön das ist, sondern konzentrieren uns nur noch auf den Stein und rutschen hin und her. Anstatt uns einmal kurz hinzusetzen, Schuhe aus, Socken aus, alles sauber machen, Steine rausschütteln, wieder anziehen und weiterzugehen. Damit wir auch die Umgebung wieder für uns auch wahrnehmen können. Das ist das, was ganz oft beim Jammern passiert. Ne? Also wir sehen den Stein im Schuh und nehmen ihn nicht raus. Und jammern dann immer weiter. Ich habe einen Stein im Schuh, ich habe einen Stein im Schuh. Ja, nimm ihn doch raus. Und wenn wir ihn dann rausnehmen, ich beobachte das immer wieder bei mir selber. Ich gehe ja jeden Tag mit meinen Hunden 1-2 Stunden spazieren. Beobachte das immer wieder. Ich habe einen Stein im Schuh. Und ich kenne dieses Beispiel ja selber. Es dauert eine Weile, bis ich diesen Scheißstein aus meinem Schuh rausnehme. So sind wir gestrickt. Also so, es ist einfacher zu jammern und zu denken, ah, ich habe einen Stein im Schuh, so ein Mist, als sich einmal hinzusetzen. Das ist ganz merkwürdig.
Das heißt, wir dürfen ja immer wieder das moderne Wort, setze jetzt ein Mindset verändern. Ne?
Ja.
Aber wie verändere ich es, damit ich endlich in die Gänge komme und damit ich neue Türen öffne? Wenn ich schon den Stein nicht rausnehme.
Ich sag mal so, Schritt für Schritt, ne? Nicht so viel erwarten. Also so eine Mindset-Änderung ist gar nicht so einfach. Ne? Wir können nicht, also wenn wir die ganze Zeit nicht so viel gemacht haben und auch eher, ich sag mal, ein bisschen vorsichtig orientierter Mensch sind, dann werden wir nicht morgen Reinhold Messner. Ne? So auch nicht bei den besten Techniken, das funktioniert so nicht. Schritt für Schritt. Wir erwarten dann auch immer zu viel. Und dann verzweifeln wir auch immer relativ schnell. Dann setzt doch kleinere Ziele. Ich habe mal ein sehr gutes Beispiel gehört, und zwar von Teti Mierendorf. Das ist ein deutscher Schauspieler, sehr groß, und der war früher sehr, sehr dick. Und der hat, der hat irgendwann eine Arztdiagnose gekriegt, ja, wenn sie so weitermachen, ne, 2 Jahre noch. Und hatte gerade eine Tochter, glaube ich, also hat gerade ein Kind bekommen. Und dann hat er sich gedacht, ja, das ist ja doof, ne? Nur 2 Jahre, das geht ja nicht. So, und dann hat er angefangen abzunehmen. Ne? So, und hatte aber den Trick, weil er auf Sport auch gar nicht so viel Bock hatte, zu sagen, okay, pass auf, ich nehme mir nur vor, ins Fitnessstudio zu fahren, um mir die Sportsachen anzuziehen. Sport muss ich gar nicht machen. Nur das kriege ich hin. Und der Trick dabei ist, wenn du da sowieso schon sitzt in der Umkleidekabine und umgezogen bist, dann kannst du auch gleich noch Sport machen. Aber er hat sich gesagt, ich bin zufrieden, wenn ich das mache. Genauso machen es gute Marathontrainer und Trainerinnen, die Läufern und Läuferinnen das beibringen. Ne? So nicht gleich 10 Kilometer, bis zur ersten Ecke. Also wirklich nur Schuhe an, bis zur ersten Ecke. Das sind keine 100 Meter. Bis dahin laufen. Und dann reicht das schon. Meistens läuft man dann natürlich noch ein Stück weiter, wenn ich jetzt sowieso schon los bin. Und dieses bis zur ersten Ecke, das machst du aber eine ganze Zeit lang. Ne? Nicht am nächsten Tag schon sagen, okay, dann laufe ich jetzt die 5 Kilometer. Nee. Bis zur ersten Ecke, das machst du einen Monat lang. Und dann setzt du hoch. Also so, du setzt dir die Ziele, die ganz einfach zu erreichen sind, wo du gar nicht so viel drüber nachdenken musst. Und dann ändert sich das Mindset. Dann ist es einfacher, das Mindset zu ändern, und das ändert sich automatisch. Und so beim Marathon zum Beispiel, also so, du bist viel schneller auf den 5 Kilometern, als du denkst, weil irgendwann merkst du, ja, also wenn ich jetzt das auf 300 Meter setze, das macht ja gar keinen Sinn, ich laufe ja schon 5 Kilometer, lass mal auf 4 Kilometer hochgehen. Ne? Also so, das geht schneller, als man denkt.
Ja, also diese ungeduldige Erwartung ist ja stark da, das merkt man immer. Ja. Wenn es am nächsten Tag nicht funktioniert, na gut, es hat ja auch gebraucht, bis dorthin gekommen ist. Ne? Dann kann es jetzt an einem Tag wieder gut sein. Aber das bemerkt man oft bei sich selbst oder bei anderen auch.
Ja.
Was mir gut gefallen hat in deinem Buch, ist diese Verzerrung der Wahrnehmung, wo du geschrieben hast, ich sehe, was du nicht siehst. Warum ist es immer wieder verzerrt, diese Wahrnehmung?
Naja, das liegt einfach auch an der Funktionsweise unseres Gehirns, an der Funktionsweise unserer Psyche, ne? So, also es gibt eben ganz viele Denkfehler, die unser Gehirn aus der Werkseinstellung einfach mitbringt. Und diese Werkseinstellung können wir leider nicht wie beim Computer einfach ändern. Das bleibt. Wir können nur lernen, damit umzugehen. Ne? So, es gibt zum Beispiel ganz in der aktuellen, also ich sag mal, in der aktuellen Corona-Lage vielleicht immer noch ganz interessant den Confirmation Bias. Das ist der sogenannte Bestätigungsfehler, die Bestätigungstendenz. Das heißt, dass unser Gehirn darauf gepolt ist, immer die These, die wir gerade haben, zu bestätigen. Das heißt, ne, wir suchen immer nach Bestätigung. Wir suchen nicht nach Argumenten dagegen. Also das heißt, wir suchen gar nicht das ganze Bild. Ne, so, das ist diese Wahrnehmungsverzerrung. Wir suchen immer nach dem, was unsere Meinung bestätigt. Aber damit bauen wir unsere Meinung ja nicht aus. Wir würden unsere Meinung ausbauen, wenn wir nach dem suchen würden, was unsere Meinung widerlegt. Und dann zu gucken, okay, das widerlegt es, was spricht trotzdem noch für meine Meinung? Das wäre der richtige Weg. Machen wir aber nicht. Und dann kommt eben noch dazu, dass wir auch durch Social Media, aber auch in unserem natürlichen Bekanntenkreis uns in Blasen bewegen. Wir we bewegen uns ja in einem Freundeskreis, der im Großen und Ganzen die gleiche Meinung hat wie wir oder auch den gleichen Lifestyle. Da ist mal der oder die ein andere dabei, die sagen, die uns vielleicht nerven, ne? So, die immer eine blöde Meinung haben, und wenn dann Bier zu viel getrunken ist, dann rasseln wir mit denen aneinander. Aber grundsätzlich mögen wir die. Und dieses Aneinanderrasseln ist auch noch auf einer Ebene, die wir gut abkönnen. Aber im Großen und Ganzen haben wir alle eine ähnliche politische Meinung, wir haben einen ähnlichen Background und. Also wir bewegen uns in diesen Blasen, die uns auch gegenseitig nur noch bestätigen. Wir bewegen uns ja nicht außerhalb. Wir gehen ja nicht aus unserer Blase raus. Und dadurch entstehen natürlich sehr viele Wahrnehmungsverzerrungen.
Ja, und es ist bequem, weil ich muss nicht aus meiner Komfortzone raus, wenn ich bei meiner Wahrnehmung bleibe, ne? Wenn ich ja andere, also.
Das ist auch, ich sag mal so, das ist auch grundsätzlich überhaupt nichts Verwerfliches. Aber wenn ich etwas ändern will, dann muss ich da raus und dann muss ich aktiv werden. Und dann muss ich mir erstmal darüber bewusst werden, dass dieser Mechanismus ganz normal ist und immer greift. Und für mich ist es immer die beste Möglichkeit, erstmal zu sagen, ach so ist das. Und das nicht zu bekämpfen, sondern erstmal damit fein zu sein. Ach so, ja, so ist das. So. Und was, jetzt will ich aber, ich will aber, das will ich aber erreichen. Wie arbeite ich jetzt mit dem, was ich habe und wo ich bin? Was mache ich damit, um trotzdem an mein Ziel zu kommen? Und nicht das zu negieren. Das ist meiner Ansicht nach ein sehr großer Fehler. Viele sagen so, ja, nein, und so ist das nicht, und ich bin ja gar nicht so. Doch, doch, ich bin schon so. Also, ne, ich bin auch faul, und ne, so aktuell habe ich 5 Kilo zu viel und ja, also, aber wenn ich mir das nicht eingestehe, dann werde ich die auch nicht los. Ne? Also, so, wenn ich mich also immer nur frontal vor den Spiegel stelle, dann werde ich nicht sehen, dass meine Silhouette nicht mehr so gut aussieht. Also, das muss ich dann schon mal machen und dann auch mal kurz überlegen, ja, vielleicht liegt es doch daran, dass ich mich gerade zu wenig bewege. Und wie kann ich das dann machen? Aber wir beschubsen uns halt gern selbst, ne? Und ja, dann kommen noch so Begründungen dazu, und ich habe gerade sowieso so eine schlechte Zeit und das ist sowieso alles gerade so anstrengend. Das würde ich dann mal einer Überprüfung unterziehen. Ist es wirklich alles gerade so anstrengend? Habe ich wirklich gerade keine Zeit? Ne? So.
Ja,
Das kommt noch mit dazu.
dieser innere Schweinehund ist ja nicht leicht zu
Ja.
überwinden.
Ja, genau.
Du schreibst auch, damit wir da auf viele Dinge eingehen in deinem Buch, weil mir hat es wirklich sehr gut gefallen. Die Macht der Gewohnheit ist einerseits der härteste Klebstoff, schreibst du, aber
Ja.
andererseits auch gar sind Gewohnheiten sehr wichtig. Und da hast du
Ja.
dieses Shifting-Baseline-Syndrom beschrieben. Habe ich überhaupt noch nie gehört. Erklär uns das nochmal.
Okay, Shifting Baselines ist das, was für uns normal ist. Ne? Also so, wir haben so eine Baseline. Das, was wir immer tun, das, was für uns normal ist. Also Baselines gibt es auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und zum Beispiel, wenn du die Baseline hast, wenn du Ausdauersportler bist, dann ist es für dich völlig normal, jeden Morgen deine Sportschuhe anzuziehen und 10 Kilometer zu laufen. So. Und wenn du, das willst du ja wahrscheinlich nicht ändern, das ist ja in Ordnung. Aber wenn du so ein Couch-Potato zum Beispiel bist, ne, so, dann ist das für dich nicht normal. Dann ist das nicht die Baseline. Und auch für deinen Körper ist das nicht die Baseline. Ne, so, dein Körper hat ja auch ein bestimmtes Anstrengungspotenzial. Und wenn du das verschieben willst, diese Baseline, dein Normal, das, was dein Normal ist, das ist deine Baseline. Und wenn du das verschieben willst, dann musst du dich anstrengen. Also wir können, das ist die gute Nachricht, wir können das selber verschieben und manchmal wird es auch von außen verschoben. Ne? So durch, bei Corona haben wir das jetzt gerade gesehen, durch so bestimmte Krisen wird es auch mal von außen verschoben. Dann gibt es eine neue Normalität und da haben wir Anpassungsschwierigkeiten. Da ist es dann genau vice versa, genau umgekehrt.
Du schreibst ja, dass Gewohnheiten leichter zu etablieren sind, also neue Gewohnheiten als alte abzuschaffen. Ne? Das ist ja dann, warum nicht was Neues probieren? Also warum fällt uns das so schwer?
Wir denken, also es geht gar nicht, alte Gewohnheiten abzuschaffen. Also so, das geht gar nicht, weil wie willst du das denn machen? Du müsstest die ja irgendwie wegräumen. Also du kannst neue Gewohnheiten etablieren und da musst du halt wirklich dranbleiben, weil die alten bleiben ja noch eine Weile da. Das liegt daran, dass Gewohnheiten ein Muster in unserem Gehirn sind. Ne? Also wir denken ja in neuronalen Netzen und eine Gewohnheit ist ein bestimmtes neuronales Netz. Und dieses neuronale Netz, je nachdem, wie lange diese Gewohnheit schon dauert, wie liebgewonnen sie ist, ne? So wie wir uns die angewöhnt haben, ist das schon ganz schön festgeknüpft. Das kann eine Autobahn sein, ne? So kann aber auch einfach nur eine ganz normale Landstraße sein. Aber das sind Gewohnheiten. So, und wenn wir uns eine neue Gewohnheit zulegen wollen, dann ist das erstmal ein Trampelpfad durch den Wald, den wir immer wieder gehen müssen. Und dann wird der Trampelpfad breiter, irgendwann asphaltieren wir den, irgendwann wird es die Landstraße und irgendwann wird es die Autobahn. Und dann brauchen wir natürlich ja auch so ein bisschen Baumaterial im Gehirn, ne? Und dann wird das, wenn andere alte Gewohnheiten nicht mehr genutzt werden, dann wird dieses Baumaterial von der alten Autobahn rübergeschoben auf die neue. Wenn wir jetzt aber zwischendurch, und das ist das Fatale, wenn wir jetzt zwischendurch wieder in die alte Gewohnheit verfallen, dann sagt die alte Gewohnheit, ey, gib mir mal mein Baumaterial zurück, innerhalb von ein paar Sekunden. Und dann ist das alles wieder genauso asphaltiert wie vorher. Deswegen ist es so schwer, neue Gewohnheiten zu etablieren. Und deswegen halte ich auch nicht so viel davon, dieses in 30 Tagen neue Gewohnheit, in 66 Tagen neue Gewohnheit. Das kommt darauf an. Und das kommt vor allem darauf an, wie stark die alten Gewohnheiten sind.
Also interessanter Vergleich mit dieser Autobahn. Die Veränderung tritt immer ein, da schaut immer, wer will, der kann. Das ist, habe ich mal wo gelesen oder hast du geschrieben sogar, den Denkapparat ausknipsen. Und was diesen Satz, wir dürfen nicht alles glauben, was wir denken, ist sowieso ein Lieblingssatz von mir. Ne? Stimmt das, wer will, der kann? Aber wenn ich nicht weiß, wie ich kann?
Dann suche ich mir einen Weg. Ne? Also so, wer will, sucht Wege. Wer nicht will, sucht Begründung, warum nicht. Ne? Also so dieses, wer will, der kann, das heißt nicht, dass ich nur wollen muss und dann geht das schon. Ne? Also so, aber wer wirklich will, ne? So, und wenn ich nicht weiß, wie geht denn das, dann fange ich erstmal, also ich persönlich google erstmal. Ne? So, also wir sind ja in einer wunderbaren Welt. Ne? So Informationen sind ja nur einen Mausklick entfernt. Das heißt, alles, was ich wissen will, ist ja schon in meinem Laptop irgendwie drin. Wenn ich was will, dann google ich als erstes und dann überlege ich, vielleicht doch ein bisschen schwierig, aber wenn der Wille stark ist, also so je stärker der Wille, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir erreichen, was wir wollen. Wir müssen dranbleiben und natürlich auch manchmal die Zähne zusammenbeißen. Wille alleine oder Willensstärke ist natürlich eine wahnsinnige Hilfe. Ne? Aber auch wir müssen auch immer wieder ran, wir müssen auch Scheitern mit einpreisen und dann muss unser Wollen immer stärker sein. Es kann natürlich sein, dass wir das Wollen auf dem Weg verlieren. Das ist auch völlig in Ordnung. Also das geht mir genauso. Also ich ziehe auch nicht alles durch, was ich mir vornehme. Schaffe ich auch nicht, weil wir ja auch nur eine begrenzte Energie haben. Ne? Wir haben 100% Energie für den Tag. Dann müssen wir gucken, wie teilen wir uns die ein, weil für unseren Alltag brauchen wir ja auch noch ein bisschen was. Aber wer will, der kann. Im Grundsatz stimmt es. Es heißt aber nicht, dass es leicht ist. Das heißt es nicht.
Aber oft sagt man ja dann, du wirst erfolgreich über Nacht. Ne? Das klingt immer so, als würdest du nichts arbeiten müssen. Und wir wissen alles, wie viel Schweiß und wie viel Zeit es kostet, auch Anstrengung.
Ja, ja, also so da halte ich es ja mit Harry Belafonte, das weißt du ja auch. Ne? So Harry Belafonte hat gesagt, es hat mich 30 Jahre gekostet, um über Nacht berühmt zu werden. Und also so das ist auch bei mir so, ne? So alle die jetzt so auf das gucken, was bei mir zum Beispiel, was ich alles schon gemacht habe, was ich schon geschafft habe. Ich habe schon so viele Bücher geschrieben und. Man darf natürlich auch nicht vergessen, alles das, was ich vorher gemacht habe, zahlt jetzt auf diesen Topf ein. Ne? So, und ich bin ja auch schon selbstständig seit Anfang 2015. Also es ist vielleicht noch verhältnismäßig kurz, aber ne, so seitdem mache ich das und seitdem arbeite ich wirklich jeden Tag nur an meinen Zielen. Ich sitze jeden Tag da, ich schreibe jeden Tag. Ich habe gestern im Zug von Stuttgart nach Hamburg, ich glaube, irgendwie 18.000 Zeichen geschrieben, weil so, es war einfach genug Zeit und die Ideen waren halt gerade da. Dann klappe ich auch sofort meinen Laptop auf und ich saß wirklich am Bahnhof, hatte so ganz kribbelig meinen Laptop auf dem Schoß hängen und habe geschrieben, weil das musste jetzt aus dem Kopf raus und ich mache das dann. Und ich kann mich aber noch an Zeiten erinnern, wo mir das so unangenehm war. Ne? Die anderen gucken und jetzt muss ich meinen Koffer aufmachen und hier so rumrumpeln und. Aber mittlerweile bin ich sehr, sehr fokussiert und weiß, nee, das ist mir viel wichtiger. Ich sehe die Leute auf dem Bahnhof sowieso nie wieder.
Ich verstehe das, wenn es so aus dem Kopf raus muss. Ich schreibe dann auch immer, wenn mir was einfällt, wenn ich ein Wort habe, wo ich mir denke, ah, da könnte ich was drüber schreiben, muss ich sofort.
Ja.
Ja, das ist wichtig. Wo ich sehr gelacht habe in deinem Buch, ist, wie du über Stress geschrieben hast. Wer nicht gestresst ist, ist verdächtig. Ja, so, das finde ich großartig. Ja. Und dann denkt man sich immer, mein Gott, wie schafft der oder sie das? Ja, die ist immer nur beschäftigt und immer nur gestresst. Warum ist das so? Warum machen das die Menschen? Warum ist es so wichtig, dass ich gestresst bin und busy?
Naja, also so, es ist, man darf nicht vergessen, dass es heute in unserer Gesellschaft sehr positiv konnotiert ist, gestresst zu sein. Ne, so, und wirklich, wirklich arbeitsam zu sein und viel zu leisten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und der Witz an der ganzen Sache, die meisten, also wenn man mal hinter die Fassade guckt, die Leute, die so super gestresst sind, die haben sehr viel zu tun mit Aufgaben, die gemacht werden um der Beschäftigung willen. Ne, Meetings sind so ein Thema. Also so alles das, was ich zum Beispiel in meiner Karriere an Meetings gesehen habe, ich kann da wirklich rückblickend sagen, 95% waren überflüssig. Aber diese 95% haben 95% unserer Arbeitszeit besetzt. Und man könnte ja auch Nein sagen oder das anders organisieren. Ne, so, aber man macht es eben einfach. Dann gibt es ganz viele Aufgaben, die es gibt, die machen wir nur, damit wir Aufgaben haben. Ne, also wir schaffen uns ja auch ganz viel Arbeit selber und das gerade in Verwaltungsbereichen. Ne, also so in der Pflege oder so, da wahrscheinlich nicht. Aber na, auch in Arztbereichen. Ne, also so eine Freundin von mir ist Ärztin und ne, so, die sagt so, also was sie an Verwaltung hat, was sie an Verwaltungsarbeit hat, da sagt sie so, das geht auf keine Kuhhaut und das braucht kein Mensch. Ne, also so Verwaltung speist sich zum Beispiel auch so ein Stück selber und macht einen unglaublich beschäftigt. Aber insgesamt, selbst wenn man nicht beschäftigt ist, ist es wichtig, beschäftigt zu sein. Weil nur wer beschäftigt ist, ist ein nützliches Mitglied dieser Gesellschaft. Ne, so wird es gesehen. Wenn du nicht beschäftigt bist und einfach sagst so, oh, nö, ich habe nichts zu tun auf der Arbeit, ich gehe jetzt nach Hause, ich muss nicht viel tun, mir geht's gut, dann ist das ja unangenehm. Ne, so, wenn ich zum Beispiel sage, so die Leute erzählen mir ja auch immer, na, du arbeitest so viel, und sage ich so, nö, also so eine Netto-Arbeitszeit am Tag, wenn ich jetzt nicht unterwegs bin, ne, also wenn ich nicht reise und irgendwelche Vorträge halte oder Seminare gebe, dann ist meine Netto-Arbeitszeit 3 Stunden am Tag. Finde ich nicht viel.
Du schreibst ja, Stress kann ja auch Ressource sein.
Ja,
ist das kann. Zu sehen?
Bitte?
Wann kann Stress Ressource sein?
Stress kann Ressource, also Stress ist Ressource, ne? Weil ohne Stress stehen wir morgens nicht auf. Also wir brauchen, das nennen wir dann ich glaube, Eustress nennen wir das. Ne? Ich glaube, das ist dieser positive Stress. Das wird ja heute, es gibt positiven und negativen Stress. Nee, das stimmt nicht, es gibt Stress. Ne? Also so, es gibt keinen positiven Stress, einfach aus dem Grunde, weil das hormonelle Bild in unserem Körper das gleiche ist. Also unser Körper, unser Gehirn schüttet die gleichen Hormone aus, wenn wir guten Stress haben, wie wenn wir schlechten Stress haben. Die Dosis macht das Gift. So sieht es nämlich aus. Ne? So der gute Stress, das ist so ein Stresslevel, den wir brauchen, um morgens aufzustehen, um gut gelaunt zu sein. Wir haben ja auch, wenn wir tolle Sachen schaffen, dann haben wir ja auch so ein ganz bestimmtes Gefühl. Ne? Dann sind wir so ein bisschen außer Atem, aber es macht Spaß und es ist ganz toll. Und das ist Stress. Und wenn dann aber mehr Stress ins System kommt, also zu viel Adrenalin, zu viel Noradrenalin und diese ganzen Sachen, die auch am Anfang positiv sind, wenn es zu viel wird, dann kippt das ins Negative. Und deswegen gibt es keinen positiven und keinen negativen Stress, sondern es gibt nur eine bestimmte Dosis. Und die Dosis ist unterschiedlich von Person zu Person. Weil das sehen wir ja an Menschen wie Angela Merkel zum Beispiel. Ne? Also wenn ich so viel arbeiten würde oder gearbeitet hätte wie Angela Merkel, dann wäre ich schon seit 10 Jahren tot. Ne? Also so, dann wäre ich umgefallen. Dann hätte ich einen Burnout. Das wäre mir zu viel.
Ja.
Aber für sie war das genau die richtige Dosis. Also so die Dosis, das wäre für mich nichts gewesen. Das ist ähnlich vielleicht wie bei Alkohol. Ne? So ein Gläschen, dann sind wir nett und lustig und dann haben wir einen schönen Abend und
noch ein Gläschen, dann können wir uns schon nicht mehr so gut unterhalten und das ist dann schon nicht mehr so toll. Manche werden dann auch noch aggressiv und noch eins, dann fahren wir um und am nächsten Tag sind wir krank.
Das heißt, die richtige.
Und so ist es mit Stress auch.
Ja. Das heißt, die richtige Dosis finden ist eigentlich für jeden wichtig in vielen Dingen in unserem Leben, ja.
Genau.
Eine letzte Frage noch: Fängt jetzt der frühe Vogel den Wurm oder nicht?
Auf gar keinen Fall. Der frühe Vogel fängt nur den frühen Wurm und den späten verpasst er. Also erstmal, ne, so das ist einfach so, es ist total egal, wann du leistungsfähig bist und zu welcher Uhrzeit man leistungsfähig ist. Das ist noch so ein Relikt aus Kaiserszeiten, dass man früh aufstehen muss, um zu schaffen. Aber das muss man überhaupt nicht. Man muss gucken, vor allen Dingen, wenn man Denkarbeit leistet, wann die beste Zeit für einen selber ist. Wie ist mein Biorhythmus? Mein Biorhythmus ist tatsächlich, der frühe Vogel fängt den Wurm. Bei meinem Mann nicht. Meinen Mann brauche ich vor 10 Uhr nicht anzusprechen. Dem kann ich dann vorher noch mal einen Kaffee ans Bett stellen. Und abends, wenn er dann von der Arbeit nach Hause kommt und ich sowieso auch nicht mehr arbeitsfähig bin, dann läuft er zu Hochform auf, dann können wir uns nett unterhalten, ist alles super. Und wenn ich dann schon müde bin, dann geht er noch mal raus und schraubt irgendwas. Da würde ich nichts mehr zustande bringen. Und das ist wichtig, das zu wissen, um dann die eigene Kreativitätsleistung möglichst in diesen Zeitraum zu packen.
Du schreibst Love it, change it or leave it. Und ich finde das einen wundervollen, liebevollen Denkanstoß. Für mich war es ein kleiner Fußtritt, dein Buch auch, aus der Jammerfalle zu gehen immer wieder. Und mehr zu stolpern auch, damit wir mehr über uns selber lernen. Was möchtest du denn noch den Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben?
Naja, also so, es ist schon so, wenn wir einen Job haben, ne? So guck dir das mal an. Und das dieses Love it, change it or leave it. Wir können uns immer entscheiden. Wir sagen immer, ich muss arbeiten, ich habe keine Wahl. Doch, hast du. Du willst nur die Konsequenzen nicht tragen. Du musst morgens nicht zur Arbeit gehen. Dann verlierst du natürlich deinen Job. Aber dahin musst du nicht. Das ist deine Entscheidung. Und es ist auch deine Entscheidung, in einem Job zu bleiben, den du nicht magst. Du kannst jederzeit den Job wechseln. Also dann wir merken gerade, dass der Arbeitsmarkt sich wieder extrem dreht. Gut ausgebildetes Personal wird gesucht. Also es ist überhaupt kein Problem, einen neuen Job zu finden. In manchen Jobs schon, also so, da bin ich dann ein bisschen vorsichtiger. Aber es gibt ja auch noch das Change It. Naja, dann tu doch was, dass deine Umgebung besser wird. Wenn du das so doof findest, dann fang doch an, mit Kleinigkeiten etwas besser zu machen. Also so, wir haben so viele Möglichkeiten und die sehen wir oft nicht, weil, wie gesagt, dann müssen wir in die Aktion kommen. Also, aber nur eine Reaktion zu zeigen, ist ja so viel einfacher. Und ja, komm in die Aktion, das ist ganz wichtig. Komm in die Aktion. Und wenn du sagst so, ja komm, der Job ist nicht so toll, aber so schlecht ist er jetzt auch nicht, dann suche ich mir halt abends oder in meiner Freizeit mein Glück. Auch super. Man muss nicht super erfüllt zur Arbeit gehen. Manchmal reicht es auch, wenn man gutes Geld verdient und nicht zu sehr gestresst ist. Das ist völlig ausreichend.
Ja, dann sage ich danke, liebe Anja Niekerken. Es war wie immer total spannend und interessant. Danke an alle Zuhörer und Zuhörerinnen und wir wünschen noch einen wunderschönen Tag.
Genau, und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.